Themen, die für mich eigentlich total bedrückend waren und mir super unangenehm waren, sind dadurch, dass andere Themen viel schrecklicher und viel trauriger und viel irreparabler wie ein Verlust eines Menschen waren. Dadurch sind diese Themen dann etwas im Hintergrund verschwunden und das hat mir dann wiederum die Kraft gegeben, halt zu sagen, hey, dann beende ich mein Studium und guck nach was Neuem.
Hallo und willkommen bei Campusgeflüster, dem Podcast für und mit Studierenden der Hochschule Fresenius. Wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Erfahrungen mit ganz persönlichen Herausforderungen und den kleinen und den großen Erfolgen am Campus und im Leben. Wir, das sind Sven Püffel und ich, Shirley Hartlage. Unser heutiger Gast ist Alex, der sich erst für ein Jurastudium in Bremen entschieden hatte und nach kurzer Zeit aber merkt, dass seine Zweifel, ob das Richtige für ihn ist, immer größer werden. Aber was nun? Wir entscheiden. Was ist denn das Richtige? Im August 2019 ändert sich plötzlich alles für ihn und man kann sagen, der Verlust seines Vaters wird zum Gamechanger. Heute studiert er an der Fresenius Immobilienwirtschaft und ist super glücklich darüber. Warum Freundschaften, Engagement und Freiheit für Alex zu den wichtigsten Werten geworden sind und wie er es schafft, genau das zu wagen, was manchmal ungewöhnlich zu sein scheint, das hörst du hier in dieser Folge. Schön, dass du dabei bist.
Du hast so eine schöne E-Mail geschrieben, dass ich mich da wirklich noch dran erinnere.
Oh, danke schön.
Genau, du hast geschrieben so, moin Sven, ich bin gerade auf einem Roadtrip in den USA und habe teilweise mal lange Zeit kein Netz und lange Fahrten vor mir. Eigentlich höre ich persönlich selten Podcasts, aber momentan höre ich euren Podcast täglich. Vielen Dank für euren Podcast, der mir wirklich Stunden auf dem Interstate Highway versüßt. Ich finde großartig, dass es sowas an der Hochschule Fresenius gibt. Beste Grüße aus San Diego. Cool, ne? War ich ganz gerührt.
Wir waren fast mit dabei, ne?
Ja, also ich muss sagen, ich habe dir das geschrieben, nachdem ich die Folge mit Klaas gehört habe. Mhm. Und das war für mich wirklich, also ihr müsst euch das so vorstellen, ich war dann ein bisschen verrückt. Ich habe 2 Wochen allein Urlaub in Kalifornien gemacht, sag ich mal, bin nach L.A. geflogen. Und dann habe ich gedacht, okay, es wäre cool, wenn ich Drake sehen könnte. Ne? Der hat ein Konzert gespielt, sag ich mal, in Seattle. Und das waren 2500 Kilometer oder so. Und dann habe ich mir last minute noch Tickets geholt. Und dann bin ich da allein hochgedüst.
2500 genau. Kilometer allein im Auto.
Richtig. Und ich habe Lust, einen Master zu machen an der University of San Diego. Und dann ist es so, habe ich am Donnerstag mit Catherine Northcutt, mit der hatte ich schon 2 Zoom-Sessions hier in Deutschland und habe mich schon über das Programm und die Uni informiert. Und dann hat sie gesagt, so, das war ganz witzig, spaßeshalber eigentlich, wenn du mal hier bist, dann ruf mich an, ne? Und so verrückt, wie ich bin. Und dann habe ich die angerufen und gesagt, yo, ich bin gerade in Kalifornien, wie sieht's aus? Können wir das irgendwie kurzfristig einrichten? Und ab Dienstag war ich mit einer Truppe aus der Hochschule hier tatsächlich in Las Vegas verabredet. Wir haben einen Roadtrip gemacht und uns Nationalparks angeschaut. Das bedeutet, am Dienstag bin ich so um 14 Uhr losgeflogen und Montag war Labor Day. Und dann musste ich also am Freitag noch runterdüsen und ich bin 13 Stunden gefahren.
Oh.
Da hat mir das echt die Fahrt versüßt. Und das bei Klaas, also ich kenne Klaas, ich kannte die Story von ihm nicht. Und ich finde das so großartig, dass ihr eben auch solchen Leuten Gehör verschafft.
Mhm.
Also mit der Story, weil das ist auch so der Grund, warum ich hier bin. Auch in Krisensituationen so Menschlichkeit und sowas zu bewahren und eben auch zu sagen, hey, ich habe auch mal was Hartes durchgestanden, weil das ist ja eigentlich ein unpopuläres Ding. Gerade in Deutschland, finde ich.
Ja, und ich finde, das ist ja gerade auch die Folge mit Klaas, war ja für uns auch total berührend, weil es da so ein bisschen auch um das Thema Cannabisabhängigkeit ging, wie man da einfach auch so reinrutschen kann, sich da manchmal gar nicht gegen wehrt. Und ich finde, er hat ja eben auch gezeigt, wie man sich da super auch rauskämpfen kann. So, das habe ich auch noch total im Hinterkopf.
Ja, und das ist auch so eine Lebenskrise dann auch richtig gab und dann auch klar war, und ich habe mich daraus gearbeitet, genau, und ich habe echt was draus gemacht. Und für den war das natürlich wie für alle anderen auch, die hier sitzen. Ich meine, man macht ja nicht jeden Tag einen Podcast, von daher ist es völlig normal, dass da auch eine Aufregung da ist.
Ja.
Und wir freuen uns total, dass du da bist, Alex.
Ja, danke schön. Also,
Und wir bitten ja unsere Gäste seit neuestem darum, irgendein Symbol, irgendein kleines Mitbringsel mitzubringen, was so ein bisschen beschreibt, was dir wichtig ist. Hast du was gefunden?
Ja, genau. Ich habe hier ein Bild für euch mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay, wenn das so auf meinem Handy ist. Könnt ihr auch gern nehmen, Das ist.
Oh, Sven, da wären wir jetzt auch gern, ne?
Ein Foto.
Am Strand.
Was sieht man denn? Genau, erzähl mal.
Das war in Orange County. Da bin ich mit Peer aus meinem Studiengang Immobilienwirtschaft hingeflogen, relativ spontan in der prüfungsfreien Woche Ende des Jahres. Und genau, das war am 4. November 2022. Und es war richtig cool, weil wir so frei waren. Wir haben die erste Nacht gebucht, weil du ja als Deutscher oder EU-Staatsbürger musst du ja für das ESTA eine Anschrift hinterlegen. Und dann haben wir wirklich keine Hotels gebucht. Und immer wenn wir gesagt haben, jetzt rasten wir, sind wir irgendwie in ein Motel gefahren oder so. Und das war kurz bevor wir uns dann niedergelassen haben. Das war der Sonnenuntergang eben in der Nähe von Dana Point in Orange County. Das ist südlich von L.A. Und es war einer der wunderschönsten Sonnenuntergänge, die ich je gesehen habe. Und einfach. Man fährt vom Highway, von der Route 1 in dem Fall ab und genießt dann einfach die Aussicht, die Szenerie. Ne?
Und ihr seid einfach wirklich ganz kurz entschlossen, spontan, wirklich für eine Woche rübergeflogen in die USA aus dem grauen deutschen Herbst und habt euch da eine schöne Woche gemacht.
Absolut, absolut. Es war eine wirklich witzige Geschichte, weil ich wollte gern noch in der Woche irgendwie ein bisschen Sonne tanken. Und dann habe ich gesehen, so dass ein Flug beispielsweise nach Portugal oder Spanien oder so, nur der Flug allein 600 Euro kostet. So, und dann habe ich geguckt und im Internet Flüge nach L.A. gefunden und die waren dann so bei 400 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hey, wenn du das ein bisschen stretchst, dann hast du da 2 Wochen. Und dann habe ich Per das vorgeschlagen und dann sind wir da wirklich 2-3 Wochen vorher haben wir das gebucht und sind dann rübergeflogen und haben dann einen richtig coolen Roadtrip gemacht. Genau.
Sag mal, und wenn du so sagst, so, das ist ein Bild, das symbolisiert was für mich. Und du hast ja schon das Stichwort Freiheit genannt.
Ja.
Es ist ja immer ganz schön auch so zu merken, ah, das sind so Werte, nach denen ich strebe. Das ist so das, was ich so wundervoll finde und was ich so verfolge. Und ist Reisen sowas oder ist auch so diese Weite, diese Freiheit sowas, wo du sagst so, das ist cool, das will ich haben, das finde ich irgendwie toll?
Absolut, absolut. Also ich finde gerade so, dass das Positive am Reisen ist, man kommt halt aus dem Alltag raus, ne? Es kann ja auch sowas sein, man fährt jetzt ein Wochenende hoch an die Nordsee, Ostsee, irgendwie sowas. Aber gerade wenn man sich jetzt entscheidet, eine Flugreise anzutreten und zu sagen, ich mache einen Roadtrip in Spanien, auf Mallorca zum Beispiel, die Westküstenstraße, genial. Oder ich sage, hey, ich bin ein bisschen länger weg und fliege in die USA, dann ist das, finde ich, immer was Mehrwert bietet. Also es bildet ja auch, das wird ja immer wieder gesagt, und man lernt fremde Kulturen kennen. Und diese Unabhängigkeit, die schätze ich auch sehr. Also ich glaube, man kann wenig unabhängiger sein, als wenn man einfach sagt, hey, ich bin da jetzt, ich habe nichts gebucht, ich habe mein Auto. Ja, das ist schon etwas, was mir auch gefällt. Und diese Spontanität eben auch. Und da das Foto ja mit Per entstanden ist, auch der Wert der Freundschaft, das finde ich auch sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Und Loyalität. Ja. Genau.
Und das heißt, das zeigt ja so ganz viele Sachen, die dir irgendwie wichtig sind. Loyalität, Freundschaft, aber auch Unabhängigkeit.
Ja.
Und das führt uns ganz gut ja auch zu dem Thema, warum du heute auch hier bist.
Ja.
Wir haben mit dir im Vorfeld ja schon gesprochen. Und es geht so ein bisschen ja um das Thema auch Erwachsenwerden in deiner Geschichte,
genau.
Auch so um das Thema auch so seinen Weg finden, vielleicht auch manchmal über so Umwege und vielleicht auch manchmal einen Weg zu finden, der vielleicht nicht ganz in der Norm ist. Also vielleicht auch selbst manchmal nicht ganz in der Norm zu sein und trotzdem irgendwie so seinen Weg zu gehen. Und wenn du für dich einmal gucken würdest, so wenn wir so deinen Weg des Erwachsenwerdens und des deines Weges finden, wo du so einen Startpunkt setzen würdest, wo würdest du den setzen für dich? Was war da los zu der Zeit?
Erstmal würde ich sagen, ich habe so ganz normal mein Abitur gemacht. Ich komme aus der Nähe von Nienburg an der Weser, aus dem kleinen Ort Gallisbünden mit 200 Einwohnern, also ziemlich
also
ländlich.
Vom Dorf.
Ja, richtig, vom Dorf, kann man sagen. Also das Event ist das Schützenfest und da gibt es keine Bank, keine Gaststätte, die hat nämlich jetzt zugemacht und so. Genau, das ist so das, wo ich herkomme. Und dann habe ich erst in der Nähe da meine Grundschule ganz normal gemacht, dann habe ich mein Abitur gemacht und dann habe ich mich entschlossen, weil ich noch nicht genau wusste, was ich nach der Schule machen sollte, Work and Travel zu machen in Australien. Die Wahl war entweder Kanada oder Australien wegen der Visa-Thematik. Da kriegt man relativ leicht wegen bilateraler Abkommen Visa. Und auf jeden Fall hat mich das Land Australien richtig gereizt. Und da stand ich zum ersten Mal wirklich allein auf festen Beinen, sage ich mal, und war auch unabhängig, musste sehen, dass ich mich selbst versorge und selbstständig Arbeit finde und alles. Und das war auf jeden Fall ein großer Punkt, auch im Erwachsenwerden.
Und was ist das Gefühl, dass du sagen würdest, das sind so Punkte in diesem, auf dieser Reise gewesen, wo ich gemerkt habe, so, wow, da lerne ich mich nochmal anders kennen.
Ein Punkt war auf jeden Fall, als ich 3 Monate in Sydney gelebt habe, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich habe erst bei so einem Umzug von einem Unternehmen geholfen, für so 2 Monate oder so war das, glaube ich. Und dann bin ich nach Perth geflogen, an die Westküste, weil ich dachte, hey, das sieht richtig cool aus. Und dann habe ich da nicht so richtig einen Job gefunden, weil das einfach sehr wenig bevölkert ist, der Westen Australiens. Und nachdem ich dann mir die Gegend da ein bisschen angeschaut habe, habe ich einen Job gefunden in der Nähe von Melbourne, also so 300 Kilometer, was für Australien relativ wenig ist, nordwestlich. Und da bin ich dann immer Trecker gefahren. Das war richtig cool. Also ich bin so GPS-Trecker gefahren und das war der beste Job, den ich je hatte, wirklich. Also du fährst aufs Feld, ne? Und drückst dann da auf so einen Button und los geht's. Und dafür wirst du halt bezahlt. Und da dieses sich selbst versorgen, die Flexibilität, ich konnte arbeiten, wie lange ich wollte. Ich habe dann da auch Traktorpartys gemacht mit meiner Spotify-Playlist und 14 Stunden gearbeitet und so dann Geld gesammelt für die nächsten Reisen. Das war für mich auf jeden Fall etwas, was ich sehr geschätzt habe. Und um mal so ein Bild zu malen, also ich musste da irgendwie eine Stunde, ich glaube so um die 100 Kilometer zum nächsten Supermarkt fahren, ne? Und das war schon etwas, wo ich auf jeden Fall diese Freiheit richtig gespürt habe. Und auch, wenn du da irgendwo in der Pampa gegen einen Känguru fährst oder irgendwas hast, dann bist du auf dich allein gestellt. Ne? Das ist jetzt nicht hier Hamburg-Mittelweg, du bleibst liegen und da kommen 3 freundliche Passanten und helfen dir dabei, ein Rad zu wechseln oder so.
Das heißt, so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen.
Absolut.
Und
absolut.
Auch dieses, was ich gerade nochmal, also erstmal muss ich sagen, mit den Traktoren, also ich finde, das ist ja so ganz klassisch. Also ich habe damals Work and Travel in Neuseeland gemacht, aber ich glaube, das ist ähnlich in Neuseeland als in Australien. Ist ja ganz viele so Foodpicking machen, aber die sind halt eher so unten am Kiwi Pflücken und so weiter, da warst du schon eine Ebene höher auf dem Traktor, also das klingt auf jeden Fall ganz gut. Aber,
ich hatte Glück.
Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, so das Thema Unabhängigkeit ist schon ganz häufig gefallen und das gehört ja auch so mit am Erwachsenwerden und du hast gerade ganz kurz gesagt, du kommst eigentlich aus so einer ganz kleinen Gemeinde, aus einem kleinen Dorf, Schützenfels und so weiter. Das klingt eher so ein bisschen nach so gefühlt für mich so beengter Welt und Australien, das ist irgendwie so die große weite Welt, Unabhängigkeit. Würdest du das auch so sehen? Weil es ist ja einfach ein kompletter Kontrast zu dem, wie du vermutlich vorher gelebt hast.
Das ist ein sehr interessanter Gedanke, muss ich sagen. Auf jeden Fall sehe ich das auch so. Ich muss sagen, ich war immer glücklich, in meiner Heimat aufzuwachsen. Und ich finde, das ist auch eine tolle Gegend, eine tolle Region. Aber ich muss sagen, dass ich halt manchmal auch andere Dinge schätze. Zum Beispiel schätze ich es gerade sehr, dass ich in Hamburg lebe, weil ich glaube, mit 26 ist es einfach ein Geschenk, hier zu sein und die Möglichkeiten dieser Stadt zu nutzen. Kulturelles Angebot, Feiern, Top-Arbeitgeber vor Ort. Und das sind einfach Themen, die jetzt gerade für mich super interessant sind. Und ich wollte mal was Neues, weil ich finde so, wenn du die ganze Zeit im Dorf bist, dann gibt's noch eine Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern in der Nähe. Also Nienburg ist das da, Nienburg an der Weser. Da muss man einfach sagen, da hast du natürlich gewisse Sachen nicht. Und ich finde, es ist sehr erfüllend, wenn man im Leben mal viel erlebt hat. Und deshalb habe ich mich auch dazu entschieden. Und zusätzlich ist es ja so eine Art Gap Year, sagt man ja dazu. Und ich finde es da immer cool, um sich zu orientieren. Und mir hat das dann auch echt nochmal gezeigt, was ich machen möchte. Und ich habe seit der 10. Klasse oder so gesagt, ich möchte Jura studieren. Und ich habe dann im Juni oder Juli sind ja immer diese Fristen. Ich habe in Bremen studiert an der Universität. Ich hoffe, das darf ich so sagen. Und ich hatte nicht mal einen Laptop mit. Ich musste mit meinem Handy mich damals bewerben. Das war wirklich ein Kampf, weil manchmal früher so, das war 2017. Und da musstest du teilweise auf Desktop-Seiten klicken. Also es war wirklich ein Film. Und ich konnte mich da nicht mal an allen Unis hier bewerben, an denen ich das tun wollte. Und dann hat mich das auch nochmal in meiner Entscheidung gestärkt, zu studieren, Jura zu machen. Und das hat mich schon vorher gereizt. Und diese Bestätigung, die ich dadurch erfahren habe, in Bezug auf meinen Lebensweg, bis dato natürlich, das hat sich dann ja alles noch ein bisschen geändert. Das war auch sehr wertvoll für mich, ja.
Mhm. Und wie ist das, wenn du sagst, du bist in so einer Kleinstadt und das, was ich so von dir weiß, ist, dass du bist da mit deiner Mutter aufgewachsen?
Genau, das ist richtig.
Und die ja sozusagen nicht so ständig so eine Jetsetterin war, sondern was ganz Bodenständiges gemacht hat.
Genau, meine Mutter ist Krankenschwester, richtig. Genau.
Wie ist das in so einem Dorf, Schützenverein und so? Und sind da noch andere gewesen, die gesagt haben, ja, man kann ja mal ins Ausland gehen? Also wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt ins Ausland zu gehen? Das ist ja vielleicht gar nicht so gang und gäbe gewesen. Oder was hat deine Mama denn gesagt?
Also meine Mutter und auch mein Vater haben mich in der Entscheidung sehr bestärkt. Mhm. Und empfanden das positiv. Mein Vater hat tatsächlich sowas gesagt wie, ja, okay, du wirst halt 50.000 weniger verdienen in deinem Leben, aber dafür hast du eine gute Zeit. Also sehr, sehr wirtschaftlich das Ganze gesehen. Und meine Mutter hat gesagt, hey, sowas hätte ich früher auch gemacht. Und die fanden das positiv. Aber wenn ich das so gesamtperspektivisch betrachte und auch Freunde und meine Familie in erweiterter Form, also mit Tanten, Onkel, Oma und so weiter, einschließe, dann muss ich sagen, das war schon eher unkonventionell, also unüblich, sage ich mal, dass man sowas macht. Aber da habe ich auf jeden Fall einen gewissen Rückhalt gespürt. Und das war eh so ein Thema, was so on vogue war. Also es war cool, so nach dem Abi nach Australien zu gehen. Ich meine, das ist ja auch in der Meme-Kultur angekommen.
Ja, aber ich finde trotzdem ja auch, das ist trotzdem ja auch so ein bisschen, auch wenn es vielleicht viele machen, ja trotzdem auch so ein bisschen Mut und auch Selbstbewusstsein braucht, so einen Schritt zu machen. Weil ich finde so, du sagst Abi in der kleinen Gemeinde, das ist ja wahrscheinlich auch sehr behütet gewesen, kann Absolut. Ich mir vorstellen. Und jetzt einfach irgendwie ans andere Ende der Welt zu geben und da irgendwie zu gucken, ich muss mich da irgendwie durchschlagen, mein eigenes Geld verdienen. Also was hast du da vielleicht auch schon mitgebracht, dass du das überhaupt machen konntest?
Ja, also ganz formal musst du einen gewissen Puffer in Form eines Sparbuchs oder so nachweisen, dass du da halt nicht strandest und da irgendwie auf der Straße landest. Ne? Das gehört zu den Visabestimmungen. Dann
genau, aber ich glaube damals sowas wie 2.000 Euro, wo ich sage,
für Australien wenig. Ne?
Ja, genau, da kann man jetzt nicht lange davon überlegen.
Richtig, also es ist wirklich witzig. Ich hatte teilweise noch so 200 Euro auf meinem Konto und musste da meine Kreditkarte hier in Deutschland nutzen und das irgendwie überbrücken und so. Das war schon teilweise auch abenteuerlich, aber generell habe ich da eher das Positive gesehen. Und ich glaube, das ist auch, ich würde sagen, eine Eigenschaft von mir, dass ich ein relativ positiver Mensch bin und eher die Chancen sehe. Und im Worst Case, ich hatte eben meinen Rückflug. Meine Mutter hat mir das damals geschenkt, was wirklich großartig war. Das war so ein Paket, sowas wie eine Zeitarbeitsfirma für Working Holiday Visa Holder, also für Backpacker, sage ich mal. Und dann der Flug war da auch inkludiert. Das heißt, im Worst Case hätte ich immer zurückfliegen können. Und ich meine, zur Not, ich hatte auch irgendwie wegen einer Führerscheinthematik mal Kontakt mit der Botschaft. Also man hat dann ja irgendwie auch Rückhalt, wenn man sich ein bisschen informiert. Und so richtig Angst hatte ich da eigentlich nicht. Das ist auch vielleicht nicht so mein Wesen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo viele Menschen auch auf jeden Fall Respekt vor hatten, ja.
Das heißt, so eine gewisse Unerschrockenheit ist schon ganz gut, die mitzunehmen. So, ne?
Oder das würde ich jedem
Lust
erzählen.
Auf Abenteuer, ja. Sagen wir mal so.
Ja, Abenteuer. Das, also wirklich, Shirley, du musst dir vorstellen, teilweise heutzutage muss ich da schon echt drüber lachen, aber wir waren da zum Beispiel im Kakadu National Park. Das ist in der Nähe von Darwin, einer der schönsten Nationalparks, den ich je gesehen habe. Und es gibt Saltwater Crocodiles und Freshwater Crocodiles. Die einen fressen vorrangig Fisch und sind 2 Meter groß. Die können dir vielleicht ein Bein oder ein Arm abbeißen, aber Saltwater Crocodiles sind die mitgefährlichsten Tiere auf diesem Planeten.
Und die fressen dann
nicht.
Die fressen alles. Die sind territorial. Das bedeutet, die töten auch, um nur zu sagen, hey, das ist mein Revier. Und zum Thema Abenteuer und Unerschrockenheit muss ich sagen, wir waren da auch in so einem kleinen See. Das war unterhalb eines Wasserfalls, wunderschön. Und da hat der Tourguide auch gesagt, ja, der Tourguide, der hier vor 2 Tagen war, meinte, hier sind auch Freshwater Crocodiles am Rumschwimmen und so. Ne? Also da hätte ich mit etwas Pech auch angegriffen werden können.
Ja, ja.
Aber das war in der Lebensphase für mich nicht so präsent. Genau, also vielleicht auch eine gewisse Verrücktheit, ne? Ja. Die muss dann, oder könnte man
und
auch
mitnehmen. Die trägst du aber schon immer in dir oder ist die irgendwann dazugekommen?
Also dazu würde ich sagen, ich war schon immer ein Mensch, der so ein bisschen abseits der Norm war. Also wenn irgendwer, gerade so wenn man Jura studiert, dann merkt man, dass ein Nein oder ein Ja meistens auch mit einem Komma aber verbunden ist. Und auch generell so diese festen Strukturen, gerade in der Kleinstadt, gerade auf dem Dorf, wo ich herkomme, da muss man sagen, ist viel sehr, sehr gesettelt. So viele Leute in meinem Alter haben jetzt teilweise Kinder, haben ihr Haus gebaut und das wäre einfach nichts für mich. Und ich bin da eher so ein Typ, think outside the box, mach mal was Unkonventionelles. Das heißt, ich hatte schon immer solche Ansätze und als andere so mit 14, 15, 16 sich stark betrunken haben bei Maibaumpflanzen, war ich vielleicht eher der, der auch dabei war, aber das Ganze nicht so stark betrieben hat. Und ich habe dann teilweise auch andere Hobbys gehabt. Zum Beispiel war ich auch ein bisschen nerdig angehaucht tatsächlich. Also ich war ein Gamer, muss man sagen.
Okay.
Mitunter. Das lag daran, dass ich halt mit dem Bus konnte ich teilweise nicht so gut in die Stadt kommen. Mein Freundeskreis war primär in Nienburg, nicht in Gattisbünden. Da hatte ich natürlich auch ein paar Freunde, aber mit denen habe ich jetzt nicht so tagtäglich gechillt, sage ich mal. Und als ich noch kein Auto hatte, habe ich dann natürlich auch mal die freien Minuten so genutzt und dann auch durch die ganze Kultur, Gaming-Kultur, Internetkultur, da sind viele Sachen, die vielleicht im Alltäglichen vor dir sind, ja vielleicht weiter weg und dann siehst du ja auch andere Themen, wenn du jetzt aufs Gram gehst, auf Instagram guckst, dann siehst du Kalifornien oder was auch immer und dann wirst du ja damit auch konfrontiert und siehst eben Dinge, die dich vielleicht etwas mehr ansprechen, ne?
Naja, und das eine ist so, daraus eine Inspiration zu nehmen und zu sagen, alles klar, da will ich irgendwie hin, habe ich Bock drauf, so ein Gefühl zu haben. Bei Michi hatten wir das auch, ne? In dem Interview, der auch ganz klar gesagt hat, irgendwie habe ich das so in mir schon gehabt, dass ich irgendwie anders bin und auf ein anderes Leben Lust habe. Und das höre ich so ein bisschen raus bei dir.
Absolut.
Dass gesagt, irgendwie will ich was anderes, ich will was bewegen, ich will raus, ich will Anstöße setzen, ich will irgendwie was rocken in dieser Welt. Ist es so richtig wiedergegeben?
Das trifft es schon sehr gut. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht unbedingt sehr religiös, aber ich finde so ein, also der Mensch hat so ein bisschen auch die Aufgabe, was zu erreichen, was vielleicht nicht nur für eine Person Vorteile bringt, sondern auch für mehrere Personen oder die Gesellschaft im Ganzen. Und zum Beispiel, ich studiere ja Immobilienwirtschaft, was mich sehr reizen würde, wäre später zum Beispiel coole Altenheime, in Anführungszeichen, das würde ich dann wahrscheinlich anders nennen, aber so zu projektieren. Das bedeutet, ich habe erstmal eine coole Immobilie, wo man 1, 2, 3 Zimmerwohnungen hat, je nachdem, ob es ein Teil ist, also ein Single oder ob es vielleicht eine Familie ist. Und zum Beispiel unten könnte dann ja vielleicht so eine Gemeinschaftsfläche sein und dann hat man einen ambulanten Pflegedienst oder sowas und gibt so dann auch was zurück an die Gesellschaft, weil so das Thema Pflege zum Beispiel, ich kenne das auch durch meine Mutter und familiär gesehen, habe ich das auch schon kennengelernt, dass das wirklich nicht schön ist. Und gerade wenn man überlegt, was die Leute dafür zahlen, wenn man das unternehmerisch klug gestaltet und da dann, glaube ich, kann man da richtig was zurückgeben. Mhm. Und das wäre auch sowas. Also in die Richtung geht das schon bei mir, ja.
Und wenn ich mal zurück zu unserem Pfad gehe, so Stichwort Erwachsenwerden, vielleicht auch über Umwege, klingt es bis jetzt ja eigentlich noch so relativ, als wäre es in der Norm. So, du hast irgendwie Abi gemacht, du hast irgendwie Work and Travel gemacht, was ja auch viele machen, hast dich dann fürs Jurastudium entschieden. Das klingt bis jetzt noch nicht so richtig nach Umweg, sondern eigentlich ja nach bis jetzt noch relativ geraden Weg. Wann ging so ein bisschen der erste Umweg bei dir los?
Ich würde sagen, der erste ungeplante Umweg ging los, als ich dann in Bremen angekommen bin. Also ich bin immer gependelt, ich habe da keine Wohnung gehabt. Ich hatte es deshalb auch immer etwas weiter zur Uni. Und der erste Punkt war eigentlich, als mein Jurastudium dann doch nicht so lief, wie es geplant war. Für mich war da entscheidend, ein Jurastudium ist unglaublich lang und meine wirtschaftlichen Vorräte waren begrenzt. Das heißt, ich konnte auch nicht so reisen. Dadurch, dass ich eine Stunde 15 immer zur Uni gebraucht habe, war es auch nicht so leicht, einen Nebenjob zu finden oder sowas. Und dann hat mich auf jeden Fall ein bisschen, es betrübt, wieder so im kalten Deutschland angekommen zu sein. Vorher lag dir wirklich die Welt zu Füßen. Und dann bist du in Bremen, hast da tolle Leute kennengelernt, aber das Studium erfüllt dich nicht so zu 110%. Dann bin ich so ein bisschen mal zu Hause geblieben, statt zur Uni zu gehen. Und mein Studium lief gänzlich nicht. Ich war mit den Klausuren etwas hinterher. Und dann war ich in so einer Phase, wo ich eigentlich nicht genau wusste, hältst du daran jetzt fest? Weil wenn du mich jetzt fragst, hättest du das schaffen können, ja oder nein, dann würde ich sagen, dass ich wahrscheinlich ein guter Jurist geworden wäre. Allerdings der Weg das Problem war. Ich bin nicht so der Mensch, der stumpf auswendig lernt. Man lernt ja nicht Gesetzestexte, das ist eine Fehlannahme, aber du musst wirklich unglaublich viel tun. Ich glaube, Jura mit Medizin sind die schwersten Studiengänge, die es gibt, weil du auch dieses Commitment erbringen musst. Und das ist eine Schwäche. Und also für mich jetzt persönlich, dass ich das über gewisse Zeiträume nicht so gern bringe.
Also du bist das erste Mal so ein bisschen auch an deine Grenzen gekommen mit dem Studium.
Genau. Das heißt, ich habe das Studium halt nicht so angegangen, wie ich es wollte. Und ich habe dann die Klausuren ein bisschen geschoben und so. Und das war alles nicht so gut. Und dann war auch die Frage, hält man am Studium fest, hält man nicht am Studium fest? Und das war für mich auch tatsächlich so ein Problem. Das ist jetzt vielleicht etwas komisch, das so zu sagen, aber wie du schon erkannt hast, war das eigentlich immer so ein gerader Weg, der sich da durchzieht. Und dann war es für mich auch richtig schwer zu sagen, hey, das Studium packe ich nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Aber dann dazustehen mit, jetzt muss ich überlegen, 22 Jahren, mit 21, 22 Jahren und zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Abitur, ich habe keine Ausbildung, habe mein Leben in Australien genossen. Natürlich kriegst du da easy einen Ausbildungsplatz und du kannst ja dein zweites Studienglück versuchen, aber das war für mich schon etwas, wo ich mir gedacht habe, oh Mann, und jetzt stehst du da. Und andere, gerade in meiner ja teilweise konservativ geprägten Heimat, haben natürlich mit 16 eine Lehre angefangen, haben dann ihren Meisterbrief in der Hand und das hat dann schon einen gewissen Druck auch auf mich, einen gewissen Druck erzeugt.
Und
genau.
Was hast du dann gemacht? Wie hast du dich dann, wie bist du wieder auf den Weg draufgekommen?
Also das ist ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Tatsächlich, ich bin ja bei meiner Mutter aufgewachsen. Ja, also bei mir war es im Endeffekt so, dass das über Umwege quasi zu diesen Veränderungen gekommen ist, dass ich jetzt auch hier sitze und an der Hochschule Fresenius studiere. Das liegt daran, dass am 8.8.2019 mein Vater verstorben ist, ganz überraschend, und ich dann am 9.8. davon Wind bekommen habe tatsächlich. Wir haben in so einer Doppelhaushälfte gewohnt damals und die Polizei ist ausgerückt, irgendwie wurde mir dann später gesagt, aber so richtig dörflich haben wir dann keine Namen am Türschild, weil jeder kennt sich da und so, ne? Und dann haben die wohl bei der falschen Doppelhaushälfte geklingelt und dann hat meine Tante, die mit dem Leiter des Einsatz- und Streifendienstes verwandt ist, die hat dann gewusst, okay, ja, da wohnt er ja. Und dann ist meine Tante wirklich zu mir gekommen, so um 9 Uhr morgens, hat ans Fenster geklopft. Und das war wirklich wie im Film quasi, nur dass es halt meine Tante war und nicht die Polizei. Und die hat mir dann gesagt, du Alexander, ich muss dir was sagen, dein Vater ist gestorben. Und das hat mich dann so schlagartig in eine Realität geholt. Und dann weiß ich nicht, ich würde sagen, da ist so ein Switch wirklich umgelegt worden. Da habe ich gemerkt, hey, du hast gerade Semesterferien, du hast eine entspannte Zeit, hast irgendwie bis 1 Uhr Netflix geguckt oder sowas, aber jetzt ist es 8.30 Uhr, du bist müde, aber du hast jetzt zu tun, ne? Und dann bin ich zur Polizei gefahren, habe die persönlichen Gegenstände bekommen und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt geht's los. Also jetzt wirst du hier richtig gebraucht. Und dann hat die Polizei eben mir das, als ich da eingetroffen bin, ruhig gesagt. Das haben die Beamten toll gemacht. Ich muss sagen, da bin ich ihnen auch sehr dankbar. Und dann ging es tatsächlich von der Polizei mit dieser Hiobsbotschaft zum Bestatter. Und ich konnte das eigentlich gar nicht glauben. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte das schon erzählt, so mit diesen Trecker-Partys, mit Spotify. Ich bin eigentlich ein Mensch, der immer gerne im Auto Musik hört. Man fährt von meiner Heimat nach Nienburg so 20 Minuten. Und nach 15 Minuten habe ich gemerkt, hey, ich habe gar kein Radio an. Mhm. Ne? Das war so ein stumpfer, also es war so eine stumpfe Bubble gefühlt, in der man war. Und genau, und wegen der Gesetzeslage bin ich ja dann verpflichtet, eben die Beerdigung zu planen und alles, obwohl ich ja mit meinem Vater teilweise nur ein, zwei Mal im Jahr Kontakt hatte, ne? Und das war wirklich schwer, weil ich ja dann auch entscheiden muss, in welcher Form wird er bestattet, und dann musste ich wirklich zurückdenken. Und er hat irgendwann mal gesagt, dass er gerne in Form einer Feuerbestattung bestattet worden wäre. Und dann habe ich zum Beispiel auch eine enge Freundin meiner Mutter, die auch Bestatterin ist, gefragt, was soll ich jetzt machen? So, wie würdest du da vorgehen? Und die hat mir auch gesagt, Alexander, hör auf dich. Und denk drüber nach, geh da in dich. Und zusätzlich hatte ich halt aber durch den Fakt, dass mein Vater Diplom-Bauingenieur war und auch selbstständig in der Immobilienwirtschaft war, hatte ich auch viel Verantwortung, musste mich plötzlich um Mieter kümmern. Und das war wirklich eine surreale Welt auf einmal. Das bedeutet, am 8.8. bin ich noch irgendwie Student und kann da ja einen laissez-faire Lifestyle an den Tag legen. Und dann auf einmal habe ich Verantwortung. Und ich wusste vorher nicht mal, wie man Strom anmeldet oder so. Und jetzt muss ich gucken, wenn da irgendwie eine Heizung nicht geht. Also, ne?
Das heißt, an diesem Tag, dem 8.8.2019, hat sich dein Leben massiv verändert. Absolut. Und das, was du ja beschrieben hast, klingt es, als wären irgendwie ganz viel, ja auch plötzlich Verantwortlichkeiten, Herausforderungen so auf dich eingeprasselt, so, so vorher irgendwie so ein Leben als Studi und wie du sagst, Netflixen und so weiter und plötzlich ganz viel Verantwortung.
Genau.
Und was ich mich gerade frage, bevor wir vielleicht zu den vielen Schlüsseln auch gleich kommen, das ist ja trotzdem erstmal eine Hammer-Nachricht, plötzlich Tante steht an der Tür
ja.
Und du sagst, du sprichst ganz viel über diese Orga-Sachen, die dann ja über einen reinbrechen und trotzdem musstest du dann ja erstmal auch realisieren, dass dein Vater gestorben ist in dem Moment. Das heißt, war da überhaupt ja. Raum für irgendwie zu trauern, das zu realisieren? Weil du bist auch ganz, wie es wahrscheinlich auch war, bei diesen ganzen organisatorischen Dingen, aber wie war das emotional für dich, plötzlich diese Nachricht ja. zu erfahren?
Das ist eine interessante Frage tatsächlich. Und das war eben wirklich die absolut härteste Zeit meines Lebens, weil ich da funktionieren musste. Du bist verpflichtet, das gut zu machen. Das war immer mein Anspruch an mich selbst. Auf der anderen Seite habe ich aber nicht zuerst an mich gedacht und daran gedacht, dass ich jetzt auch einfach mal Zeit für mich brauche. Und diese Zeit habe ich mir nicht genommen. Und ich muss sagen, würde mir sowas nochmal passieren, würde ich auf jeden Fall mich erstmal ein bisschen abkapseln und sagen, ey, ich brauche jetzt ein paar Tage Ruhe. Ne, das war rückwirkend auch auf jeden Fall keine gute Entscheidung. Aber ich bin dann irgendwie so, ja, in so einen Workflow gekommen, habe dann die Sachen geregelt, die zu regeln waren. Es wirklich enorm viel war. Das ist sehr undankbar in so einer Situation. Und mit dem Fakt, dass mein Vater gestorben ist, man muss dazu sagen, mein Vater und ich hatten nicht das beste Verhältnis, aber mein Vater, ich hätte gedacht, dass wenn er älter wird, dass ich noch ein besseres Verhältnis wieder zu ihm aufbaue und dass das nicht mehr möglich war und alles, was damit verbunden war, das war natürlich tief traurig und dann nimmt einem das natürlich viel Hoffnung. Und das habe ich dann aber auch erst später alles so ein bisschen verarbeitet, muss ich sagen. Mhm. Und ich habe in der Situation auch Rückhalt bei tollen Freunden und auch bei der Familie gefunden, muss ich sagen. Aber ich habe da auch wirklich gelernt, dass man über Probleme, die man hat, reden sollte und die nicht mit sich selbst ausmachen sollte. Und das ist, finde ich, auch eine ganz wichtige Thematik, die ich jedem empfehlen kann, der mal in so einer Situation ist.
Ja. Ach, und auch dieses, ich erinnere mich sehr an die Geschichte mit Olivia, die ja auch ihre Mutter sozusagen begleiten durfte noch in den Tod, die Abschied nehmen konnte. Und dann ja. kann man irgendwie keinen Abschied nehmen. Und dann ist das so plötzlich, an einem Herzinfarkt ist er gestorben.
Genau, richtig. Mein Vater ja. ist an einem Herzinfarkt gestorben. Das ist auch richtig schrecklich, weil ich habe ihn, ich glaube, 2 bis 3 Monate nicht gesehen, bevor er gestorben ist. Und kurze Zeit vorher habe ich ihn bei einer Beerdigung gesehen, als nämlich die ehemalige Lebensgefährtin meines Opas verstorben ist. Und da haben wir uns dann wirklich das letzte Mal gesehen. Und das war auch nicht so ein persönlicher Rahmen, weil da alle schwarz angezogen sind. Man isst da irgendwie was, obwohl man Kloß im Hals hat irgendwie, auf so einer Beerdigung ja immer. Und das heißt, da hatte ich auch gar nicht so einen tollen Austausch mit ihm. Und das ist auch wirklich undankbar. Also ich glaube, auf der einen Seite ist es ja, sehr, sehr schrecklich, wenn man weiß, ein naher Mensch wird von dir gehen, aber auf der anderen Seite kannst du dich halt verabschieden, ne? Mhm. Und ja, mir war es nicht vergönnt und
viele ja. haben das ja auch, dass sie dann mit so einem heftigen Vorfall, dass auch da nochmal sich Wege ändern oder
ja.
ne, irgendwas mitzunehmen, so. Bei Olivia war es auch so dieser Spirit, jetzt gehe ich raus ins Leben.
Ja.
Jetzt mache ich mein Ding, jetzt gehe ich nach vorne und guck, was das Leben mir noch so bringt. Weil das könnte ja auch einen Schub geben in so eine andere
genau,
Richtung.
Genau, ich denke bei Olivia auch so ein bisschen dran, dass natürlich, das war glaube ich bei ihr auch so, wenn man einen Elternteil verliert, so ein bisschen ja die Kindheit auch wirklich
genau,
zu Ende ist.
Genau.
Also
ja.
Und man plötzlich merkt, oh, okay. Da ist vielleicht irgendwie niemand mehr so. Und ich finde, du hast im Vorgespräch, ich habe mir den Satz auch noch aufgeschrieben, auch so diesen schönen Satz gesagt, du bist 22, sieh mal zu, dass du erwachsen wirst. Also
ja.
Das heißt, das war so ein ja. aufschüttelnder Moment irgendwie auch für dich.
Absolut. Also ich würde den Satz, den Olivia da gesagt hat, zu 110% unterschreiben. Und ich würde auch wirklich sagen, vom Grundsatz her, dass ich die Welt dann gesamtperspektivischer betrachtet habe. Das heißt, ich habe so gesehen, okay, Alex, du hast bis hier und heute quasi so dieses Leben geführt, hast also bis heute was gesehen, hast Australien gesehen, du hast dein Abi gemacht, dein Studium läuft nicht so ganz, aber hey, das ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt, das ist was, du stehst morgen auf, suchst dir eine Ausbildung, du kannst studieren, du kannst was anderes machen, das heißt, Themen, die für mich mich eigentlich total bedrückend waren und mir super unangenehm waren, sind dadurch, dass andere Themen viel schrecklicher und viel trauriger und viel irreparabler wie ein Verlust eines Menschen waren, dadurch sind diese Themen dann etwas im Hintergrund verschwunden. Und das hat mir dann wiederum die Kraft gegeben, halt zu sagen, hey, okay, dann exmatrikuliere ich mich und hey, dann beende ich mein Studium und guck nach was Neuem, ne? Und dann kam, erstmal hatte ich überlegt, vielleicht eine Ausbildung zu machen zum Notfallsanitäter bei der Bundeswehr oder im zivilen Bereich. Aber dann war mein Vater ja in der Immobilienwirtschaft tätig und ich habe dann mich so ein bisschen mit dem Produkt Immobilie beschäftigt. Und ja, und zusätzlich zu der Verarbeitung dieses Verlusts hatte ich dann halt eben diesen Workload mit der Verwaltung von Immobilien, mit der Vermietung von leeren Wohnungen. Und zusätzlich hatte ich gegenüber vom Elternhaus meines Vaters noch ein Grundstück, das war im Nachlass eben. Und dann hatte ich das große Glück, dass ein Freund, das ist einer meiner besten Freunde zu dem Zeitpunkt, der dann ein noch viel besserer Freund geworden ist, auf den ich mich richtig verlassen konnte, dass der einen Patenonkel hatte, der Architekt war. Und der hat sich dann mal alles mit mir angeguckt und der hat dann gesagt, hey, das und das sind so ein paar Sachen, die mir auffallen. Und das hat dann alles dazu geführt, dass ich mit dem Architekten zusammen eine Bauvoranfrage gemacht habe bei der Stadt Nienburg und dann eben das gegenüberliegende Grundstück beplant habe mit 16 Wohneinheiten, was für mich eigentlich auch surreal war, aber das war dann irgendwie so natürlich. Bedeutet, vor ein paar Monaten konnte ich nicht mal Strom anmelden und dann plane ich irgendwie ein Projekt für 3,5 Millionen Euro. Ne? Das war schon also sehr, sehr verrückt. Und dadurch, dass ich dann eben mit dem Architekten gemeinsam und mit der Stadt diese Bauvoranfrage gemacht habe und auch gemerkt habe, hey, Immobilien Projektentwicklung ist richtig cool, habe ich gemerkt, dass neben dem Tagesgeschäft Vermietung, was mir nicht so unbedingt so viel Spaß macht, habe ich gemerkt, dass die Immobilienwirtschaft wirklich was ist für mich, weil es auch ein interdisziplinärer Studiengang ist. Bedeutet, aus dieser Last, aus diesem du musst dich kümmern oder du solltest dich kümmern, was ja mein inneres Bedürfnis war, ist dann halt auch eine Chance geworden. Und dann habe ich halt auch gesagt, hey, in dem Bereich möchte ich Fuß fassen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich würde gerne Immobilienwirtschaft studieren, nachdem ich mich natürlich auch um alles in der Heimat kümmern musste. Das war wirklich viel Arbeit und dann habe ich hier angefangen zu studieren, richtig.
Und jetzt studierst du hier und das, was du erzählt hast, so ist dein Weg gewesen und der geht ja weiter. Also dieses dich ins Abenteuer stürzen, die Anstöße geben, dich zu engagieren, ist ja ein großes Thema auch während des Studiums, jetzt immer noch. Das heißt, das hast du dir beibehalten und hast gesagt, ich will mich engagieren für bestimmte Dinge und bin jemand, der vernetzt und macht und tut. Und wie machst du das? Warum machst du das?
Also ich glaube, das ist so ein gewisses Selbstverständnis, das ich habe, weil ich habe zum Beispiel vorhin, ich meine, da bin ich nicht der Einzige, der sowas macht, aber ein Freund von mir zieht jetzt gerade von Berlin nach Hamburg und sucht eine Wohnung und ich kenne jemanden, der aktuell oder zu dem Zeitpunkt Wohnungen vermietet und dann ist es für mich so, ich schreibe eine Nachricht und damit kann ich einer Person sehr viel weiterhelfen und Kontakt schaffen. Und das ist für mich ja wirklich nichts, was irgendwie ein Aufwand ist. Ne? Und trotzdem kann ich einen Mehrwert schaffen. Das heißt, so sehe ich das generell, dass man halt einfach Leuten helfen kann, ohne selbst Stunden zu investieren. Und durch dieses gewisse Selbstverständnis, was ich vielleicht habe, zieht sich das dann auch durch mein Studium. Ich habe zum Beispiel, ich bin ja Kurssprecher in meinem Kurs in der Immobilienwirtschaft 5a. Und da war es so, ich habe mit der Julia Alicia Boos, einer sehr guten Freundin mittlerweile, die Kurssprechertätigkeit eben angenommen. Und ich habe mir gedacht, okay, eigentlich wollte ich das gar nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt immer aus Nienburg nach Hamburg gependelt bin. Das waren 145 Kilometer, bedeutet, ich bin jeden Tag 2 Stunden zur Uni gefahren und 2 Stunden zurück. Mhm. Bedeutet, teilweise bin ich 12 Stunden allein zur Uni gefahren und zurück. Um 4:30 Uhr aufgestanden.
Ja, das haben wir ja schon mit der Reise nach San Diego.
Ich fahr gern Auto, aber meistens dann lieber im Urlaub und nicht so auf geforster Basis. Aber genau, und dann habe ich mir so gesagt vom Ding, hey, wir haben gerade Corona, was natürlich dann auch noch dazugekommen ist. Wir haben jetzt die Chance, hier studieren zu können. Wir können coole Leute kennenlernen. Aber irgendwie ist es ja so, dass die Hochschule erst die Woche macht, keine Orientierungswoche. Bedeutet, wir müssen so ein bisschen Verantwortung übernehmen. Im Endeffekt ich habe dann mit Julia immer gesprochen und wir haben uns dann als Ziel gesetzt, die Leute zusammenzubringen, damit auch Leute, ich meine, viele sind nach Hamburg gezogen, haben teilweise ja keine Freunde so richtig gefunden, weil man eine Ausgangssperre ja in Teilen hatte und es war einfach super schwer, Leute zu finden, die gleichgesinnt eben sind und ähnliche Interessen haben. Und ich muss sagen, dann habe ich mir gemeinsam mit Julia ein Herz gefasst und wir haben dann Barabende organisiert und ein paar Sachen immer gestartet. Und ich glaube, das ist eben etwas, wo ich mir so gedacht hätte, hey, das ist cool, wenn es das gibt und irgendwer muss es machen. Mhm. Und irgendwer muss dann den Ball ins Rollen bringen. Und ich glaube, das ist so eine gewisse Eigenschaft von mir einfach, ja, dass, ne, ich da so bin, ja.
Passt ja auch gut wieder zu deinem Foto, wo ja irgendwo doch gesagt hast, genau, das Loyalität, Freundschaft und auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen fortgeschritten sind, ich mache ja mal ganz gerne noch einen Schritt zurück, weil ich eine Frage mir wirklich noch unter den Nägeln brennt und
bitte.
Ich sehe ja ganz viel immer so ein bisschen auch aus meiner Perspektive, wie wäre mir das gegangen in der Situation. Und ich finde, das, was du da ja geerbt hast, ist eine ganze Menge Verantwortung so. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin so 22 und ich habe plötzlich irgendwie mit Immobilien und Grundstücken und Mietern, Architekten zu tun. Unabhängig jetzt von diesen praktischen Sachen, wo du gleich, aber mal so auf die emotionale Seite, wie hast du das irgendwie geschafft, dir zugetraut, weil das, glaube ich, echt so was ist, wo ich denken würde, boah, das hätte mich mit 22 total überfordert.
Das ist eine sehr gute Frage und es ist für mich gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, generell bin ich so ein Mensch, der gerne Anstöße wagt und ich meine,
da sind wir wieder beim Mut vermutlich.
Mhm. Bitte?
Da sind wir wieder beim Mut.
Und beim Abenteuer.
Genau, also ich bin vielleicht so ein bisschen unerschrocken, das lässt sich wahrscheinlich nicht abstreiten. Und zusätzlich habe ich darin einfach eine Riesenchance gesehen, weil ich das Produkt Immobilie verstanden habe und dann mir gedacht habe, Alex, schau mal, du konntest dir, ich habe kein BAföG bekommen, so, ne? Bedeutet, es war für mich nicht leicht, in Bremen zu studieren und da eine Wohnung zu haben. Dann hätte ich permanent einen Werkstudentenjob noch neben meinem Studium haben müssen. Dazu muss man sagen, dass, wie gesagt, Jura eines der schwierigsten Studienfächer ist, die es gibt. Und dann wäre das so eine Verbindlichkeit gewesen. Das heißt, ich habe auch solche Aspekte berücksichtigt und mir dann gedacht, hey, du hast gerade eine Riesenchance, du musst ein Opfer dafür bringen. Aber am Ende des Tages kann da sehr viel draus werden. Das bedeutet, diese Anreize hatte ich. Und auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, mein Vater ist ein relativ konservativer Mensch gewesen. Und da muss man einfach sagen, dass auch so Themen wie etwas erhalten ganz anders zu bewerten ist als vielleicht in einer Durchschnittsfamilie. Mhm. Bedeutet, auch sowas hat damit reingespielt, dass ich eben das mit Respekt annehmen wollte, weiterführen wollte. Und trotzdem muss man aber auch sagen, nicht ganz uneigennützig gedacht habe. Und letztlich habe ich mich dann reingelesen, reingefuchst in diese Thematik. Es kam halt auch dazu, dass mir das Thema Spaß gemacht hat. Ne? Also Immobilien fand ich cool. Ich fand es interessant, dann mal eine Renovierung anzugehen, zu sagen, hey, ich brauche jetzt den Handwerker, der macht das und das. Und viel geht dann einfach. Ich meine, letztlich möchte ein Handwerker ja auch gucken, dass er einen Auftrag bekommt und etwas herstellen und du möchtest halt, dass das so und so hergestellt wird und dann kriegt man das ja ganz einfach hin, dass das Hand in Hand geht, im besten Fall zumindest, und das ging dann halt auch dadurch, dass ich einfach tolle Leute kannte, die sich um mich gekümmert haben, auch aufgepasst haben, dass ich nicht übers Ohr gehauen werde, mit 22 Jahren natürlich, ja. Ne? Ist das auch so ein Thema und wirtschaftliche Themen, also der Immobilienwirtschaft ging es da sehr, sehr gut. Das heißt, das war auch eine gute Zeit für sowas, sage ich mal. Also es war natürlich schrecklich, dass das passiert ist, aber wäre das jetzt zum Beispiel heutzutage passiert, mit den Zinsen und dem ganzen Pipapo, wäre das eine andere Situation gewesen. Das bedeutet auch so Themen, okay, du hast jetzt eine Wohnung, die musst du vermieten, aber im Schnitt macht eine Wohnung 5% Wertgewinn pro Jahr. Also du hast erstmal Zinsen dafür und zusätzlich steigt diese Immobilie im Wert. Das sind so Themen, die mich dann auch irgendwo ja natürlich angesprochen haben. Ne? Ja.
Sag mal, und hast du nicht so einen richtig dicken Stolz in der Brust, was du da alles gemacht hast?
Wenn ich was da mitnehme, dann muss ich sagen, bin ich vielleicht eher so eine Art, ich würde sagen, Macher geworden und nicht so stolz, finde ich. Ich finde, es ist super, wenn man stolz sein kann, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich das ja alles geerbt habe und nur das Verwalten gemacht habe und sonst relativ wenig im Verhältnis zu meinem Opa oder zu meinem Vater, also mein Opa, das muss man vielleicht auch mal sagen, der ist mit 17 nicht in Kriegsgefangenschaft gekommen, sondern musste an die Flak irgendwie an der Nordseeküste und kämpfen und ist dann wirklich in Nienburg durch die Straßen gezogen mit einem Holzwagen und hat Dächer gedeckt. So, das sind so die Facts, ne? Also um das mal zu sehen. Und das ist eben etwas, wovor ich dann Respekt hätte und worauf ich stolz bin, dass mein Opa eben sowas gerissen hat und nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat. Das heißt also, sowas würde ich ganz anders nochmal bewerten als das, was ich gemacht habe. Und zum Beispiel mein Opa hat ein Unternehmen erschaffen, was dann am Ende aus diesem Pferdewagen oder aus dem Holzwagen zwei Kräne hatte, ne? Also
da ist schon so eine in deiner Blutsverwandtschaft sowas drin, von wegen, wir machen und bauen was auf.
Ja,
ja, vielleicht. Das ist, denke ich, schon so. Das kann man so sagen, auf jeden Fall, ja.
Und apropos Macher sein, wir haben jetzt auch ganz neu die Kategorie Do's and Don'ts.
Ja.
Hast du uns da auch ein paar mitgebracht? Und da immer die spannende Frage, die können ja fürs Leben insgesamt sein, fürs Studium,
ja,
für Umgang mit Umbrüchen. Was wäre so die Überschrift für deine Do's und Don'ts?
Ich habe ein paar mitgebracht in der Tat. Und so mein erstes Do wäre, seid offen, seid positiv. Wenn ich so überlege, teilweise sitzen 15 Leute im Raum, die im selben Semester dasselbe Fach studieren, aber so neben der Uni gar nicht so richtig machen und dann merken, hey, der ist vielleicht ganz cool, die ist vielleicht ganz nett, aber dann würde ich immer den Leuten empfehlen, geht mal einen Kaffee trinken, nutzt den schönen Alsterpark, geht da mal 2 Minuten spazieren, lernt euch kennen. Ich glaube, das machen viele Leute hier an dieser Hochschule nicht intensiv genug. Das ist so eine Sache, die mir am Herzen liegt, weil ich hier so großartige Menschen kennengelernt habe und dafür immens dankbar bin. Ja, und das ist so eine Sache, die ich Leuten echt empfehlen kann. Und zusätzlich in dem Kontext muss ich auch sagen, so, wenn man ängstlich ist, dann kann man ja auch vorsichtig sein oder man kann ja auf Zeichen achten. Und ich glaube, dass die Leute manchmal bei der Kosten-Nutzen-Analyse in Anführungszeichen die Angst in den Vordergrund stellen und nicht die Chancen, dass man halt einen wirklich Freund finden kann. Und ich hatte den Vorteil, dass ich in Bremen schon ja studiert habe und da wirklich die Leute, die ich in der ersten Woche kennengelernt habe, mit denen habe ich heute noch Kontakt und das sind wirklich enge Freunde, mit denen ich auch in Zeiten wie der Krise mit meinem Vater auch in solchen Zeiten korrespondiere, mit solchen Leuten rede ich dann und kann mich austauschen und die sind nicht eigennützig und das ist, finde ich, das Großartige, wenn man sich in jungen Jahren kennenlernt, das ist nicht so, ich bin jetzt 40, 45, möchte dir was verkaufen, nein, ich bin einfach ein Mensch und ich möchte einfach mich sozialisieren in einer gewissen Form. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich wichtig finde. Genau, und in dem Kontext finde ich es halt auch echt immer wichtig, dass Menschen empathisch und echt sind und auch mal sagen, hey, ich habe vielleicht das und das Problem gerade, weil dann zeigt sich auch, helfen dir Leute nicht. Das habe ich am eigenen Leib erfahren und dann zeigt sich bei mir eben auch, wer ist dein richtiger Freund, auf wen kannst du bauen. Und ich habe wirklich tolle Menschen hier auch kennengelernt oder ich hatte wirklich da einfach ein Geschenk in meinem Leben, würde ich sagen, dass ich wirklich viele Leute in meinem Umfeld habe, auf die ich wirklich ernsthaft bauen kann. Und dazu kommt es ja erst, wenn man überhaupt mal so ein bisschen aus der Comfortzone rauskommt und sagt, hey, lass uns doch mal ein Bier trinken gehen, lass uns einen Kaffee trinken, lass uns lunchen gehen oder so. Was machst du eigentlich? Woher kommst du? Warum studierst du XYZ? Das ist so eine Sache, die ich also den Studenten hier auf jeden Fall empfehlen würde. Und dann finde ich es ganz wichtig, auch in Krisensituationen eben sich hinzustellen und zu sagen, du, ich habe da gerade ein Problem, weil einem das im Gesamten dann viel weiterhilft und zusätzlich macht man sich auch nahbar, man ist authentisch und real als Mensch und das, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Thematik, die vielleicht auch so eine Lehre aus Corona für viele Menschen ist. Zusätzlich würde ich aber auch den Studenten so ein bisschen empfehlen, mal Bilanz zu ziehen im Leben. Also nach der Sache mit meinem Vater war ich zum Beispiel fast jede Woche sonntags in der Therme und habe mich da entspannt und so ein bisschen geguckt, was machst du jetzt im Leben? Und gerade in so einer schnelllebigen Zeit wie jetzt habe ich das Gefühl, dass viele Leute dazu tendieren, den Fokus zu verlieren. Und viele sollten sich aus meiner Sicht mal so einen gewissen Plan machen. Was möchte ich denn eigentlich später haben? Ist es Familie? Ist es Karriere? Was auch immer, dass man auch so ein bisschen auf seine Ziele eingeht. Und dafür, finde ich, sollte man sich auch Räume schaffen, also Orte der Reflexion, Journaling, whatever. Bei mir ist es zum Beispiel so ein Thema Spa, Wellness, das finde ich super entspannt, körperlich und auch psychisch und das verbinde ich immer gern damit, dass ich da mit Freunden dann hinfahre und mich austausche und dadurch dann auch so einen, ja, reflektiven Input erhalte und das ist auf jeden Fall auch ein massiver Mehrwert, das würde ich Leuten empfehlen, auch gerade im jungen Alter, genau.
Und bevor wir vielleicht auch gleich umswitchen zur Frage, die du an uns hast, vielleicht noch ganz kurz, weil du es gerade angesprochen hast, wo will ich eigentlich hin oder so. Hast du eine Idee, wenn wir angenommen, wir würden uns in 5 Jahren wieder treffen? Was erzählst du uns dann?
Puh, wenn ich das jetzt so beantworten müsste, also wir sind jetzt mal gerade Wünsche, Visum klappt und so weiter, dann ich hätte in 5 Jahren gern Master an der University of San Diego gemacht, in Kalifornien, in San Diego, weil es mir da sehr, sehr gut gefällt. Dann hätte ich da gern ein bisschen Arbeitserfahrung gesammelt und dann würde ich entweder dort in einer Immobilienprojektentwicklung Fuß fassen oder hier in Deutschland oder auch beides. Das wäre so ein Anliegen und insgesamt würde ich gern Projektentwickler werden in der Immobilienwirtschaft. Das ist so das, was ich super, super schön finde und diese Interdisziplinarität reizt mich total. Man spricht mit Behörden, man muss gucken, dass man einen Investor findet, man muss gucken, wie stark ist vielleicht die Wirtschaft in einem gewissen Standort, zum Beispiel Verkehrsanbindung, solche Dinge, das finde ich total spannend, dass man bei einer Immobilie so viele Themen berücksichtigen muss und deshalb würde ich da gern Fuß fassen und so ein Master im Ausland, das wäre schon ein Traum von mir auf jeden Fall.
Ja. Und ich finde auch immer wieder einfach schön zu sehen, wenn man so sieht, so wenn man sich so deinen Weg mit den Umwegen anguckt, das ist da ja wirklich so der Tod von deinem Vater einfach so ein super Rückschlag oder war, aber der letztendlich dich auf den richtigen Weg dann ja geschoben hat im Endeffekt, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Also tatsächlich, wenn ich das so sagen darf, man hat ja bei einer Beerdigung immer so einen Kranz üblicherweise. Und auf meinem Kranz für meinen Vater stand Danke. Danke für alles insgesamt. Und das ist auch bezogen darauf, dass ich selten in kurzer Zeit so viel erlernt habe, so viel Erwachsensein gelernt habe und die Verantwortung und damit auch umgehen konnte. Ich meine, irgendwie muss man ja als Mensch dann auch in der Lage sein, mit sowas umzugehen. Und da gehört natürlich dann auch massiv das Elternhaus dazu. Und deshalb ist es bei mir auch wirklich so, dass ich dankbar bin, trotz dieses riesigen Verlusts, dass ich, sage ich mal, stark genug war, um das zu überstehen und auch die Learnings, die ich da rausgezogen habe, dafür bin ich sehr dankbar, weil sonst hätte ich vielleicht jetzt noch irgendwie Jura studiert oder so, hätte mir das nicht eingestehen können. Ich glaube, das ist unrealistisch, aber insgesamt habe ich dadurch wirklich extrem viel gelernt und habe auch ein besseres Berufsfeld gefunden, das mich mehr erfüllt. Ich meine, letztlich Anwälte, großartiger Job, aber ich glaube, das ist für mich einfach nichts zu 110%, sondern eher so die Projektentwicklung, das erfüllt mich, glaube ich. Und dadurch bin ich ja eben erst da reingerutscht, genau.
Ja. Ja, wie gut, dass du das jetzt sagen kannst. Sehr gut.
Ja, das stimmt.
Sag mal, und hast du denn noch eine Frage an uns?
Genau, ja. Ich bin jetzt ja im 5. Semester, deshalb habe ich die Frage mitgebracht, welche Ratschläge habt ihr für Absolventen, um nach dem Studium Glück und Selbstverwirklichung im Beruf zu finden? Ihr seid ja auch unternehmerisch tätig, neben der Dozententätigkeit bei dir. Deshalb habe ich gedacht, dass ich euch das mal ganz gut fragen könnte.
Also was war das?
Glück und Selbstverwirklichung.
Glück und Selbstverwirklichung. Ladies first, sage ich
da gerne. Oder allgemeine Ratschläge, wenn das sonst zu cheesy ist so.
Also ich kann ja nur aus meiner Perspektive gucken, wie ich das so gemacht habe. Ich glaube, ich habe immer, auch so wenn ich noch keine Idee so richtig hatte, wie es ist, in dem und dem Bereich zu arbeiten, habe ich geguckt, dass ich da näher ranrutsche. Und ich versucht habe, mir ein realistisches, praktisches Bild darüber zu machen, wie ist es denn in dem und dem Bereich. Also ich wusste schon immer, mit Menschen will ich was machen und ob ich jetzt selbstständig arbeiten will oder nicht, das wusste ich erstmal noch gar nicht so richtig. Aber ich habe es mir dann angeguckt, habe mich auch mit Leuten unterhalten und habe es dann versucht. Also ganz platt würde ich sagen, machen.
Just do it.
Machen, just do it, machen und dann im besten Fall lachen darüber. Das ist irgendwie so, das Glück ist, ich finde, das, was, da gebe ich den Ball mal wieder zurück, das, was du auch sagst, so in Verbindung gehen damit, was, worauf habe ich jetzt Lust? Fühlt sich immer noch gut an, wenn ich es dann mache? Und wo ist meins? Und nicht so viel vergleichen, wie machen andere das, sondern eher auch so, wie will ich es haben und es versuchen. Und dann zu gucken, was kommt für eine Resonanz. Und damit bin ich immer am besten gefahren.
Ja.
Und ich also kann da gut mit einhaken. Und es passt halt auch so ein bisschen zu dem Titel der Folge, so Stichwort Umwege. Also es muss nicht immer der klassisch gerade Weg sein. Das ist, glaube ich, so mein wichtigster Tipp. Ich habe ja Psychologie studiert und für mich war auch immer klar, dass ich schon auch in die therapeutische Richtung gehen möchte. Und ich kenne ganz viele, mit denen ich zusammen studiert habe, die gesagt haben, genau, ich will in den therapeutischen Bereich, ich mache den Master in klinische Psychologie, ich mache danach die Therapeutenausbildung. Und ich war immer so, dass sie sagte, ja, ich finde therapeutisch arbeiten ganz spannend, aber vielleicht nicht nur. Also das heißt, ich habe dann einen anderen Master gemacht, ich habe auch immer andere Nebenjobs gehabt, neben so zum Beispiel der Therapeutenausbildung, und habe dadurch, glaube ich, ein super spannendes Berufsfeld, weil ich eben auf der einen Seite der klassische Psychotherapeut geworden bin und das auch mache, aber nebenher eben an der Hochschule unterrichte, hier die Beratung mache, hier mit euch sitze, einen Podcast aufnehme. Und da finde ich es eben ganz wichtig zu sagen, sich auch zu trauen, mal so ein bisschen links und rechts zu schauen, neue Sachen auszuprobieren. Und es ist, glaube ich, gut für sich, so einen roten Faden zu haben in dem, wo man sagt, da will man hin, aber da eben nicht zu rigide auf diesem Weg zu bleiben, sondern eben auch wirklich zu sagen, ich gucke mal da rein, ich gucke mal da rein. Und und ich finde, so, ich glaube, viele junge Menschen haben das Gefühl, sich sehr früh festzulegen zu müssen, entscheiden zu müssen und zu sagen, das Leben ist so lang, wir arbeiten so lange. Also das heißt, ob es sozusagen mal was Neues Berufliches ist oder auch mal ein Sabbatical ist und mal eine Pause zu machen, das ist alles möglich. Also das vielleicht so als letzter Punkt, weil es geht ja vielleicht nicht um Selbstverwirklichung, sondern auch Glück, einfach auch mal zu sagen, sich Pausen zu gönnen. Also das eine ist, eine berufliche Karriere zu machen, aber das andere ist auch, wir haben auch viel über das Thema Reisen gesprochen, zum Beispiel nach dem Master zu sagen, nicht direkt in den ersten Job zu starten, klassischer Weg, sondern zu sagen, wenn man irgendwie sich das Geld zusammensparen oder arbeiten kann, zu sagen, ich reise jetzt erstmal. Oder auch später, wenn man irgendwie erwachsen ist, zu sagen, ich mache jetzt mal einen Break, geh raus und mach was ganz anderes. Also ich glaube, da würde ich, glaube ich, sagen, als mein Tipp, so ein bisschen sich zu trauen, was du schon sagst, auf seine Intuition zu hören und auch den Mut zu haben, mal so den klassischen Weg zu verlassen.
Ja, und dann auch sowas zu machen, das, was du auch beschreibst, Alex, dieses, okay, und dann habe ich eine bestimmte Vision, wie ich auch so Dinge mitbestimmen kann und will. Und das, finde ich, passt dann am besten, wenn man so eigene Ideen auch reinbringt, so, ne? Also ich mache auch drei Sachen gleichzeitig, weil das ist das, was ich machen will. Und wenn ich nur eins davon machen will, wäre es mir vielleicht zu wenig. Und dann ist es gut, so seins zu finden. Und das ist, manchmal kann man auch ja eine Zeit lang Dinge machen, 2-3 Jahre, und dann merkt man, nee, jetzt ist es gut, jetzt muss ich mal wieder was Neues machen, was Neues lernen vielleicht auch und so. Ja, offen bleiben.
Ja, genau das, was du schon sagst, Sven, ist auch der Grund für meine Frage, weil viele halt immer diesen geraden Weg dann vor sich sehen. Und ich frage mich, will ich das, so einen geraden Weg vor mir haben? Und dann, wie macht man das dann überhaupt? Deshalb ist das auch der Grund für meine Frage gewesen.
Ja, muss man es machen? Muss man das
genau
machen?
Genau, auch wenn ich jetzt an die Straßenmetapher denke, ja, manchmal auch ein bisschen langweilig. Wenn ich überall ausfahre, ist ja spannender, als wenn man mal links und rechts abfährt.
Ich habe immer die Metapher in den Therapie- oder Coaching-Sitzungen, ja, wenn dann so das Bedürfnis ist, ich muss schnell da an meinem Ziel sein, so, dann immer so, ja, die Autobahn ist relativ öde, so, ne? Aber die Landstraße, da liegen da ganz viele unterschiedliche Chancen und vielleicht ist die viel schöner.
Das stimmt, ja, absolut.
Ja. Vielen Dank dir, schön, danke, dass du bei uns zu Gast warst und deine
vielen
Geschichte
Dank
mit uns geteilt hast. Wie geht's dir jetzt?
Ja, wie war es für dich?
Ja, sehr gern. Danke, dass ihr mir die Plattform gegeben habt und ihr den Podcast insgesamt macht. Wie gesagt, ist eine sehr schöne Sache. Vielen Dank.
Ja, cool. Und wie war die Erfahrung für dich? Also, bist du aufgeregt?
Ihr seid großartig in der Gesprächsführung. Das ist wahrscheinlich auch eurem Job geschuldet, denke ich. Also
ein bisschen vielleicht.
Ja, ich habe darauf gehofft, dass ihr mich so ein bisschen an die Hand nehmt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ihr das so großartig und so unterschwellig auch hinbekommt, muss ich sagen. Chapeau, also Hut ab, großartig. Insgesamt war für mich die Erfahrung wichtig. Ich find's so schön, das ist auch eines der Do's gewesen, dass ich mir aufgeschrieben habe, die Hochschule zu nutzen, dieser enge Draht zu Dozenten eben, den man hat, und zusätzlich halt auch dieses private Klima, ne? Das war auf jeden Fall echt eine coole Erfahrung, ja.
Danke dir fürs Zuhören heute. Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne weiter und abonniere Campusgeflüster, damit du keine Folge verpasst. Und solltest du selbst ein Thema haben und willst deine Erfahrungen hier in diesem Podcast teilen, dann melde dich bei uns. Wir sagen, bis zum nächsten Mal.